Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 1. Mai 2023. Der Mai, der lustige Mai, der kommt herangerauscht. Genauso wie der Andreas, der sitzt da mit seinem Mai-Gesicht und strahlt. Guten Morgen.
Ich singe nicht, also schlecht singen kann ich zwar unheimlich gut, aber ich will euch da wirklich vor bewahren. Ja, wir hatten ein schönes Wochenende hinter uns. Ich war selbst auf der Cabot Trail. Das ist ein sehr interessanter, eine der wunderschönsten Traumstraßen dieser Erde, wie ich finde. Das finden auch übrigens andere in großen Atlanten, ist es immer wieder da. Und wir hatten wunderbares Wetter. Wir hatten ja nun die ganzen letzten Wochen unglaublich viel Sonne und stahlblauen Himmel und der Boden ist ausgetrocknet. Und wir sind ganz froh darüber, dass es jetzt heute Nachmittag endlich wieder anfängt ein bisschen zu regnen, dass der Boden wieder ein bisschen Wasser aufnehmen kann. Für die Pflanzen extrem wichtig. Der Himmel ist leicht bedeckt. Es ist noch einiges an Sonne sichtbar zwischen den Wolken, so weiße Streifen. Der See, der changiert in silbergrau. Es ist kühl. Aber wir erwarten heute eben halt sehnsüchtig den wunderbaren Regen. Und heute Nachmittag soll es losgehen. Noch ist es trocken und angenehm.
Und während Andreas auf dem Cabot Trail herumgefahren ist mit guten Bekannten von uns, habe ich meine Finger in Mutter Erde gesteckt und habe gewühlt. Die Fingernägel sehen schlimm aus. Dafür haben wir hier viel geschafft. Danke, dass du mir gestern doch noch ein bisschen geholfen hast, Andreas. Und wir gehen jetzt in die nächste Gartensaison.
Ja, und das hat wirklich Freude gemacht. Das war wirklich ein wunderschöner Nachmittag. Es war wirklich sonnig und ich konnte mit dem Traktor wieder so ein bisschen auch das Weggeschobene von dem Schnee im Winter, da bilden sich dann so Schotterhaufen, diese Gravels, und die muss man dann wieder ein bisschen glatt ziehen. Das habe ich geschafft. Meine Fahrzeuge wieder sauber gemacht und so weiter. Also abgespritzt mit allen Sachen. Das war wirklich toll. Alles war gut mit dem Kärcher. Und dann die Gewächshäuser noch zurechtgemacht, den Hühnerstall ausgemistet. Also abends sind wir dann völlig kaputt gewesen.
Genau, das war unser Sonntag. Die Hühner sind freudig hier übers Grundstück gelaufen, denn die dürfen jetzt ab nachmittags wieder raus.
Was sagst du? Ich denke gerade an Klaus. Also Klaus ist ja unser Hahn, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Und wenn Klaus dann läuft, das ist so ein stabiler, wuchtiger Hahn mit seinen dünnen Beinchen. Und wenn er dann vor einem herläuft und seine Frauen sind so ziemlich auseinander verteilt und er muss sie dann immer wieder einfangen und rennt dann von einer Gruppe in die andere, es ist zum Tränenlachen. Also man braucht sich nur einen Stuhl hinstellen und kann sich köstlich amüsieren, die Tiere zu beobachten.
Das hat er gemacht, während ich geschuftet habe im Greenhouse. Aber ich habe auch gelacht.
Eine Frau ohne Arbeit ist totes Kapital.
So, und jetzt sind wir beim Diskriminieren, bei Sexismus, bei ich weiß nicht was. Möchtest du auch auf die Titelzeilen von allen möglichen Zeitungen, Andreas?
Nein, ich nehme es alles wieder zurück.
So, dann aber hier, wir fangen nämlich direkt mal an mit jemandem, der arg gejagt wird, gerade Til Schweiger. Ich hoffe, dass das jetzt bald wieder aufhört, weil das ist nicht mehr schön und es gibt so einige, die sich dazu jetzt zum Glück geäußert haben, aber in den alternativen Medien meistens Boris Reitschuster oder auch Alexander Wallasch. Also Boris Reitschuster nennt es eine Zersetzung eines prominenten Andersdenkenden durch systemtragende Medien. Und er schreibt, die Zeit pfiff auf jegliche journalistische Grundsätze und veröffentlichte private WhatsApp-Nachrichten von Springer-Chef Döpfner, dessen Zeitungen Bild und Welt sind die letzten der Großen, die noch etwas Widerstand gegen die rot-grüne Politik äußern. Aber Til Schweiger wurde auch dort jetzt heftig diffamiert, in anderen noch viel mehr. Die ARD hat ihn sogar als A-Punkt-Loch beschimpft. Ich habe hier das Originalwort, habe aber keine Lust, das hier auszusprechen. Und zwar sagt Reitschuster, sei das passiert, nachdem Til Schweiger letztes Jahr im Frühling sich öffentlich auf einem Foto mit Boris Reitschuster gezeigt hatte. Und danach ging eigentlich schon der erste Angriff gegen ihn los. Und nun ist diesmal der Spiegel vorangeschritten, die anderen Medien ziehen nach, es sind Vorwürfe, was da alles passiert sein soll am Set. Und der Spiegel schreibt, mehr als 50 Filmschaffende, ehemalige und aktuelle Vertraute von Til Schweiger haben für diesen Artikel mit dem Spiegel gesprochen. Viele berichten von einem Klima der Angst, das an Schweigers Filmsets herrsche. Die meisten bitten, nicht mit Namen genannt zu werden. Schweiger, der bei vielen seiner Filme auch selbst Regie führt, ist mächtig, er könne Karrieren fördern und beenden.
Naja, was soll ich dazu sagen? Also interessanterweise ist es so, Til Schweiger ist ein Typ, der sich nicht den Mund verbieten lässt. Also so habe ich ihn irgendwie immer erlebt, wenn ich ihn gesehen habe irgendwo. Und wenn ich dann jetzt sehe, wie es umgerissen wird und das unmittelbar danach, nachdem er Systemkritik betreibt, dann wird aus dem Ganzen natürlich auch ein Schuh draus, denn unterm Strich gesehen gibt es keine einzige Anzeige, es gibt auch keine Anklage, es gibt auch keine Verurteilung, sondern es ist Gerede. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob die Leute im Filmteam zu Sklaven gehörten und verpflichtet waren, dort zu arbeiten. Also ich kann mir aussuchen, unter welchem Regisseur ich normalerweise arbeite. Und das ist ja auch so, dass Til Schweiger in seiner Art manchmal ein bisschen rustikal ist, das will ich wohl auch sagen. Und wir kennen die Zusammenhänge nicht. Auf jeden Fall handelt es sich bisher zumindest nicht um irgendwelche Strafbestände, die da in irgendeiner Form eine Rolle spielen, sondern es geht hier schlicht und ergreifend um eine Diffamierung eines Mannes. Und wir wollen uns jetzt gar nicht für ihn stark machen, aber diese Art und Weise, wie hier umgegangen wird mit jemandem, der sich kritisch im System äußert, das ist immer wieder bezeichnend.
Til Schweiger hatte sich destruktiv über die Klimakleber geäußert. Das hatten wir vor kurzem hier. Sehr mutig. Er hat auch, was das Gendern angeht, Klarstellung bezogen, dass er das nicht gut findet. Mir kommt es ein bisschen vor, Andreas, dieser ganze Artikel beim Spiegel erinnert mich an eine eigene Erfahrung, als der Spiegel uns am Wickel hatte. Das ist 2,5 Jahre her. Die Verhandlungen vor Gericht, zu denen wir gebeten haben, die werden immer wieder verschoben. Deswegen können wir euch da immer noch keinen Sachstand nennen. Aber das Einprügeln und jemanden, der ein Leben lebt, was wirklich, also ich kann nur von uns jetzt reden, was wirklich, wir sind beide bemüht, so wenige Fehler wie möglich zu machen und unser Karma zu schützen und deswegen uns so zu verhalten, unseren Menschen auch gegenüber. Und trotzdem kriegt man so eine übergebratene, weiß man einfach, ja, man ist halt im System nicht sehr willkommen. Und das scheint jetzt Til Schweiger mit aller Härte auch genau eigentlich ähnlich zu erleben. Und Alexander Wallasch, der hat hier einfach mal den Top-Medienanwalt Professor Dr. Ralf Höcker gefragt. Der ist Fachmann für Medien- und Markenrecht und hat gefragt, was passiert da eigentlich? Und Höcker hat Stellung bezogen, schriftlich. Ich will euch das mal vorlesen. Er sagt, es ist natürlich schon auffällig, dass die Betroffenen oder die angeblich Betroffenen keine Anzeige erstattet haben. Wir haben es bisher ja nur mit Gerüchten zu tun. Es ist nichts sicher. Niemand, soweit ich das überblicke jedenfalls, sagt aus, dass Til Schweiger ihn oder sie am so und so vielten beim Dreh des Films XY geschlagen oder mit konkreten Worten beleidigt hat. Das sind alles Gerüchte. Die gibt es angeblich schon länger, aber jetzt werden sie halt zufällig ausgepackt. Wenn niemand bisher Anzeige erstattet hat, dann ist das schon ein ziemlich starkes Indiz, dass nichts Dramatisches, jedenfalls nichts Strafbares passiert ist. Vielleicht wurde ja auch Anzeige erstattet, sagt Höcker weiter, aber wenn das der Fall ist, dann wurde das Verfahren ganz offenkundig eingestellt. Denn ein Ermittlungsverfahren gegen Til Schweiger, das mit einer Verurteilung endete, das hätte man mit absoluter Sicherheit mitbekommen. Das heißt, strafrechtlich haben wir da nichts, da liegt nichts vor. Wir bewegen uns im Bereich bloßer Gerüchte. Ob man darüber berichten darf, ist sehr zweifelhaft. So, das ist der erste Teil seines Schreibens, Andreas. Also das heißt, er schaut als Anwalt darauf und wird wahrscheinlich schon sehen, dass da auch anwaltlich vorgegangen werden sollte.
Naja, die Problematik ist mit dieser anwaltlichen Vorangabe, dass man versucht, dagegen anzugehen oder sich versucht auch zu wehren. Es bleibt ja immer irgendwie Dreck zurück. Wenn ich dran denke, bei uns zum Beispiel war das ja genauso. Da werden dann irgendwelche Zeugen benannt, die sich aber nicht nennen wollten, weil sie Angst hatten, angeblich in irgendeiner Form von uns Gewalt zu erfahren. Und ich neige natürlich zur Gewalt. Also wir schießen ja regelmäßig hier die Leute ab. Das ist ja unser Hobby, was wir hier haben.
Würdest du bitte dazu sagen, dass das ironisch gemeint war?
Das war ironisch gemeint. Wir schießen nur ganz wenig Leute hier ab. Oh. Nein, das ist natürlich völlig absurd, das Ganze. Und da würde ein Popanz aufgebaut, der schlicht und ergreifend einfach jeglicher Grundlage entbehrt. Und wenn dann mit diesen Methoden gearbeitet wird und mit einer ganz gezielten Sprachform, einer ganz bestimmten Formulierungsform, die etwas suggeriert, aber nicht wirklich aussagt, ja, und das ist zum Beispiel sowas wie Kolonie, dieser Begriff, ja, da wird dann gesagt, ja, das gibt ja auch, Kolonien von Gärtenkolonien und so weiter und so fort. Also alles diese Absurditäten, die da gebaut werden, um ein Bild zu vermitteln, wir kennen das ja. Jeder, der kritisch ist, steht eben halt auf dem Pranger und wird beschossen.
Professor Höcker, der führt das hier noch ein bisschen näher aus. Der weist auf den Bundesgerichtshof hin, Gerichtshof ist auch gut, der ein paar Regeln aufgestellt hat für solche Fälle, wie solche sogenannten Verdachtsberichte gestaltet sein müssen. Das Wichtigste ist, man braucht erst einmal einen Mindestbestand an objektiven Beweistatsachen, die dafür sprechen, dass der Verdacht richtig ist. Und die sehe ich hier nicht, so Höcker. Ich sehe nicht, was hier an belastbaren Tatsachen dafür vorgetragen wird, dass Til Schweiger irgendwelche fürchterlichen Straftaten begangen hat. Beleidigung, Körperverletzung und oder was auch immer. Ob er betrunken war oder nicht, ist seine Sache. Alkohol ist Privatsphäre und selbst wenn es sich theoretisch um krankhaften Alkoholkonsum handeln würde, wäre das sogar Intimsphäre, weil Krankheit zur Intimsphäre gehört. Die ginge dann überhaupt niemanden etwas an. Das heißt, all das sind keine Themen, die eigentlich in die Öffentlichkeit gehören. Und man fragt sich natürlich jetzt, warum sind sie in der Öffentlichkeit? Und bevor ich euch die Schlussfolgerungen vorlese, möchte ich euch sagen, warum ich das alles vorlese oder wir das Thema hier behandeln, weil es jetzt endlich auch Zeit wird, dass man, wenn man am gemeinsamen Tisch sitzt oder wenn man mit Freunden oder Bekannten etwas tut, über diese Dinge spricht, damit jemandem wie Til Schweiger auch von der Bürgerseite mehr Unterstützung zukommt. So, was machen die meisten Leute? Die sehen irgendwelche Schlagzeilen. Da steht Til Schweiger, schwere Vorwürfe und Gewalt und so weiter. Und man geht da gar nicht weiter rein. Ich möchte aber, weil ich selber schon sehr viel erlebt habe in diesem Punkt und Andreas hat es ja gerade genannt, wir hier erst recht auch, möchte ich gerne auch daran appellieren, dass sich jeder, der sich auch mitverantwortlich für die Entwicklung dieser Gesellschaft fühlt, hier ruhig einmal Stellung bezieht, also eine Meinung auch vertritt, wenn er die natürlich innehat. Es kann ja auch sein, dass der eine oder andere hier lieber dem folgen will, was im Mainstream in großen Schlagzeilen rausgehauen wird.
Naja, wir sehen ja im Prinzip schon, wie immer mehr Menschen auch ganz klar Stellung beziehen, nämlich gegen diese Diffamierer, die wir haben, gegen Hass und Hetze, die der Standard ist. Also wenn ich sehe, was man Til Schweiger vorwirft, was er gesagt haben soll und ich höre mir dann die öffentlich-rechtlichen Medien an oder auch die Tagesschau, wo dann meinetwegen der Begriff A-Loch fällt. Also da fängt man natürlich schon an und sagt, okay, das Niveau ist natürlich jetzt unterirdisch. Wir sehen eines, dass immer mehr Menschen auch wagen, in den Kommentarleisten immer deutlicher zu werden. Das ist ganz wichtig, ständig Flagge zu zeigen. Das ist nicht nur Til Schweiger. Til Schweiger ist ein bekannter Schauspieler, eine berühmte Persönlichkeit in Deutschland. Auch in anderen Bereichen. Ich denke da zum Beispiel gerade an den Fall mit dem Professor Michael Mayen von der Ludwig-Maximilian-Universität, den momentan mehr oder weniger dramatische Geschichten vorgeworfen werden. Einfach nur, weil er Wissenschaftlichkeit einfordert. Ist interessant, da gibt es eine Organisation übrigens, Studenten stehen auf und die sind gegen diese Cancel Culture und ihr Wunsch ist es, den Erhalt des Normalbetriebs im Schul- und Lehrbereich zu erhalten, eine freie, unabhängige Wissenschaft und Transparenz bezüglich verwendeter Forschungsgelder und so weiter und einen öffentlichen Diskurs, dass man über bestimmte Dinge reden kann und ein friedliches Zusammensein. Das Ganze gilt schon als rechtsextrem, dass jemand Frieden will und eine ergebnisoffene Forschung. Und hier geht es um den Professor Dr. Michael Mein. Ich werde dieses Ding nochmal aufarbeiten mit einem Kollegen von mir, weil er nämlich in das Herausgebergremium aufgenommen ist, der Zeitschrift Demokratischer Widerstand und das als Professor. Ein Widerstand und dann demokratisch ist also ein rechtlich korrekter Widerstand. Dieser demokratische Widerstand ist also eine Zeitschrift, die sich mit Themen auseinandersetzen, Systemkritik üben, konstruktiv, nicht draufschlagen, sondern konstruktiv Dinge aufdecken. Und wer das macht, macht sich verdächtig. Und deshalb ist Herr Professor Michael Mein jetzt zu einem Verfassungsschutzfall mehr oder weniger erklärt worden. Und es wird eine dramatische Hinrichtung auf medialer Ebene von den Hofmedien vorgenommen. Und das ist wirklich unglaublich wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn aufrechte, ehrliche Wissenschaftler sagen, ich fordere eine klare, ergebnisoffene Wissenschaft ein und keine Auftragswissenschaft oder ich will kein Mietmaul sein. Das steht alles dahinter. So ist die Welt heute.
Viele sagen ja, ach, ich zucke mit meinen Schultern, ich kann sowieso nichts ändern. Doch also gerade in solchen, in Anführung, Unterhaltungsthemen, wenn es um, ich bin schon wieder bei Til Schweiger, wenn es um jemanden geht, den man kennt, in dessen Kinofilme man gerne gegangen ist oder vielleicht noch geht und durch den man viel Spaß hatte und gelacht hat, der aber auch ein ernsthafter Schauspieler sein kann, wie wir wissen. Also Til Schweiger hat auch in Hollywood mitgedreht. Er ist wirklich eine der bekanntesten Persönlichkeiten in Deutschland. Und da kann man wirklich jetzt auch Flagge zeigen, jemanden unterstützen, dem solch ein Unrecht passiert. Und ich möchte euch nämlich vorlesen, was Professor Höcker, der Medienanwalt, dazu schreibt, nämlich zu den möglichen Ursachen für diese plötzliche Verfolgungsjagd in den Hofberichterstattungsmedien. Also er sagt, es kann möglicherweise einen Zusammenhang damit haben, dass Til Schweiger sich durchaus kritisch, jedenfalls aus Sicht derjenigen, die ihn jetzt kritisieren, durchaus kritisierbar geäußert hat in der Vergangenheit zu allen möglichen Themen, zu Klimaklebern, zu Corona und weiß der Himmel was. Da war er nun wirklich nicht auf der Linie des Spiegels oder anderer Leitmedien. Und der Verdacht liegt jedenfalls nahe, dass er da einigen Leuten auf den Schlips getreten ist und sie sich jetzt dafür revanchieren und versuchen, ihn niederzuschreiben, schreibt der Top-Anwalt. Weiter sagt er, das ist ein bekanntes Muster. Wer aneckt, wer anderen nicht passt und wer dafür auch noch mit einer gewissen Fallhöhe daherkommt, der wird gnadenlos kaputtgeschrieben. Das gibt es nicht erst seit Zeiten der Cancel Culture. Medien haben das schon immer gemacht. Und dann die Frage, wie wehrt man sich gegen sowas? Nun, als Anwalt weiß Höcker das natürlich. Er sagt, man kann die Berichte prüfen auf Dinge, die unwahr sind, die falsch sind. Behauptungen, die nicht stimmen, die kann man angreifen. Und Behauptungen, die jetzt unter diese sogenannte Verdachtsberichterstattung fallen, kann man auch angreifen, wenn es keine Beweistatsachen gibt. Das heißt, wenn die Journalisten nicht einmal konkret sagen können, wann, wo, wie wer jetzt irgendwas erlitten haben soll, dann ist da im Zweifel auch nichts. Dann darf man im Zweifel auch nicht darüber berichten. Wenn es doch getan wird, ist es ein Verstoß gegen die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung und damit gegen die journalistische Sorgfaltspflicht. Und so weiter. Ihr könnt das nachlesen bei Alexander Wallasch, auch im Telegram-Kanal. Der hat auch eine eigene Webseite. Da wird es dann anwaltlich noch ein bisschen verdeutlicht. Ich finde diese Themen sehr interessant, denn im Prinzip haben wir es hier genau mit dem Phänomen zu tun, dass, über das wir die ganze Zeit sprechen. Nur ist das dies ein Sonderfall. Aber lass uns denken an Corona, an die Maßnahmen, an die Impfgegner, an die Kritiker, wie mit denen verfahren wurde, sogar körperlich auf der Straße. Andreas, eigentlich ist es eins der wichtigsten Zeichen der heutigen Zeit, gegen die man doch aufstehen muss.
Naja, und genau so ist es. Und wenn ich sehe, natürlich ist es hier unglaublich viel Geld im Spiel. Wenn wir über Spiegelartikel beispielsweise diskutieren, dann wissen wir, dass da eben halt auch Finanziers hinterstehen aus dem philanthropischen Bereich. Es ist kein Geheimnis, dass Bill Gates Millionen an den Spiegel spendet. Und inwieweit das zur Objektivität der Berichterstattung beiträgt, das vermag ich einfach mal zu hinterfragen. Aus diesem Grunde, weil so viel Geld dahinter steht und die Medien vielleicht eben nicht so unabhängig sind, wie sie sich gern darstellen, da ist natürlich auch die Situation so, dass sie gerne solche Berichterstattungen machen, auch wenn sie strafbar sind. Was passiert Ihnen denn? Sie kommen vor ein Gericht, das sehe ich jetzt bei uns. Wir haben zum Beispiel jemanden gehabt, der diesen Spiegelartikel gegen uns irgendwann nachgesetzt hat. Das war eine große Gruppe, die dann letztendlich daraus zitiert hatte. Da haben wir eine separate rechtliche Maßnahme ergriffen. Die sind sofort eingeknickt, mussten uns bezahlen, mussten die ganzen Sachen zurücknehmen und mussten Unterlassungserklärung unterschreiben, einfach weil die Unwahrheit damit da war, das, was sie vom Spiegel dann abgeschrieben hatten und dann interpretiert hatten. Genau das sind nämlich die Dinge. Aber selbst wenn sie verlieren, ja, dann zahlen sie eben halt ein paar tausend Euro Strafe, von mir aus 100.000, von mir aus 1 Million, wo auch immer. Ja, aber das Problem ist, der Dreck bleibt ja letztendlich an den diffamierten Personen trotzdem hängen, weil der Normalbürger so schlecht nicht denken kann, wie die Systeme laufen. Der sagt nämlich, naja, von ganz alleine kann es ja nicht irgendwo herkommen. Also irgendwas muss ja dran sein. Nein, wenn man nichts findet, dann wird eben halt erfunden. Das ist die Methode, mit denen heute gearbeitet wird. Und das kotzt einen irgendwo an. Und ich wundere mich, dass so viele Bürger da einfach noch mitlaufen.
Der Ruf dieser Menschen, auch unserer, wurde und wird mit diesen Methoden ruiniert. Denn selbst wenn es so ist, wie du gerade sagst, Andreas, dass man da vielleicht sogar Schadensersatzansprüche, trotzdem ist daran gar nicht zu denken bei den Gerichten heute. Aber selbst wenn man da eine Bezahlung oder Schmerzensgeld bekommen würde, nochmal, das ist in den meisten Fällen nicht mehr möglich, dann reicht das aber alles aus, um diese Person nachhaltig in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Ich habe das 2007 erlebt, als man mir, weil ich mich für die Mutter-Kind-Bindung eingesetzt habe, den Nazi-Stempel aufgedrückt habe, obwohl ich zu dieser Zeit bei Anti-Nazi-Organisationen als sogenannter Promi gemeinsam mit Johannes B. Kerner aufgetreten bin. Bei Laut gegen Nazis, das war eine Vereinigung, da waren Kerner und ich drin, aber auch bei Gesicht zeigen und so weiter. Und ich habe aus meiner Haltung nie einen Hehl gemacht, wie ich denke und wie ich gegen das Nazi-Regime bin und gewesen bin, auch was natürlich die Zeit des Zweiten Weltkrieges angeht. Aber wenn ihr heute meinen Namen im Internet eingebt, dann steht da nur was von rechts, von Nazi, von umstritten, von problematisch. Andreas, genau das Gleiche. Nach diesem Spiegelartikel sitzen diese Stempel fester als je zuvor. Und man braucht eine Zeit, auch das muss ich mal dazu sagen, um von dieser Höhe herunterzufallen und das Ganze erstmal zu verdauen und zu verarbeiten. Und manche verarbeiten das gar nicht gut. Bei uns geht's, weil wir uns haben und wir auch im Gottvertrauen sind. Aber was nachhaltig angerichtet wird, übrigens auch mit den ganzen Ärzten, die gewarnt haben, die auch Maskenatteste ausgestellt haben, die auch die Patienten nicht in Anführung impfen wollten, wie die diskreditiert wurden, zum Teil die Approbation, das heißt die Existenzgrundlage entzogen wurde. Man muss sich die Dinge einfach noch immer wieder klar machen, wie verheerend die Arbeit der Hofberichterstatter ist, wenn es darum geht, den Ruf eines Menschen nachhaltig zu zerstören.
Naja, und dein Vorgang war ja nun wirklich ein historischer Vorgang eines Neubeginns, wo das Ganze dann als Maschinerie dann auch richtig offen anfing zu laufen nach deinem Vorfall, der da war. Ich hatte ja damals 2004 auch eine ähnliche Situation aufgrund eines Buches, aber das war natürlich nicht so weit nach außen getragen. Aber unterm Strich gesehen war es so, dass ab dann es eben halt so lief. Und wenn ich sehe, dass dieses Rechtsextreme und wie ich denke an den Professor Michael Main jetzt wieder, an dem, von dem ich gerade sprach, der einfach nur eine ergebnisoffene, ehrliche, aufrechte Wissenschaft fordert, dass er damit dem rechten Gedankengut ankommt. Und jetzt ist Folgendes. Wenn ich mir ansehe, mit welcher Vehemenz der Begriff Nazi benutzt wird gegen Menschen, die kritisch denken, dann ist das für mich eindeutig eine antisemitische Grundhaltung derjenigen, die das nämlich sagen. Weil wenn Sie jemanden, der einfach nur kritisch ist gegen eine Corona-Politik, den gleichsetzt im Prinzip mit jemandem, der im Dritten Reich einen Holocaust mit zu verantworten hat, dann ist das eine Verharmlosung des Dritten Reiches in dramatischer Form. Und die Menschen müssten sich mal fragen, auf welcher Ebene sie eigentlich arbeiten.
So, jetzt haben wir also noch ein paar Tretminenbegriffe hier in der Sendung genannt. Allein die Nennung dieser Begriffe ist ja heute schon ein Spiel mit dem Feuer, auch wenn du dich da ganz klar positioniert hast. Aber so traurig ist der derzeitige Zustand in unserer Gesellschaft. Und ich habe vorhin einen Artikel gesehen, der bei uns eingestellt wurde. Ja, die beiden nächsten sogenannten Promis könnte es jetzt auch erwischen nach Til Schweiger, denn die haben sich herausgenommen, eine Vortragsveranstaltung zu besuchen von Jordan B. Peterson. Und das ist ein weltweit bekannter Bestseller-Autor und Psychologe. Und wir hatten, das ist heute nochmal mit eingestellt worden, im März ein Video aus unserer US-Redaktion veröffentlicht, wo Peterson angekündigt hat, dass er einen neuen Great Reset oder einen Gegenentwurf zum Great Reset herstellen will, der nämlich zum Wohl der Menschheit im Zentrum stehen soll. Und John Peterson ist bekannt dafür, dieser kanadische Professor für Psychologie, dass er das World Economic Forum, Herrn Schwab und Co. angreift und eben jetzt auch mit diesem Gedanken einen Gegenentwurf angekündigt hat. Das alles hatte er geäußert in einer Sendung Joe Rogan Experience. Insider kennen diese Sendung natürlich, weil die eben auch mutig ist und viele Details herausbringt. Und Andreas, nun eben Oliver Pocher und seine Frau Amira, die sind also jetzt an diesem Wochenende zu diesem besonderen Abend hinmarschiert. Und es gab also nichts Lustiges, keinen Comedian oder so, sondern einen ernsthaften Vortrag. Und die haben sich auch ganz begeistert fotografieren lassen. Und in dem Artikel heißt, dass bei denen vermutlich ein Exemplar seines Werkes, diese 12 Regeln, um die Welt zu verändern, im Bücherregal stehen könnte.
Naja, das könnte wohl so sein. Und ich bin nun wirklich kein Freund von Oliver Pocher. Und ich weiß gar nicht, ob er da sich im Klaren ist, was er sich da eingebrockt hat. Denn ich glaube, es sind sehr viele. Wir kennen ja auch einige Leute, die im öffentlichen Leben stehen. Und wir hören von vielen ganz klar, hinter vorgehaltener Hand meistens aus Sicherheitsgründen, weil man einfach auch Angst hat vor irgendwelchen Repressalien, wie man kritisch ist dem System gegenüber. Und ich glaube, eigentlich sind es der überwiegende Teil. Aber auch hier bei den Prominenten ist die Schweigespirale im Gang. Aber immer mehr brechen dabei auch mal aus. Oft vielleicht auch aus Unvorsichtigkeit, so werde ich es hier mal einfach interpretieren. Wir werden mal sehen, ob da jetzt die nächste Hetzkampagne losgeht gegen Oliver Pocher. Würde mich nicht wundern, wer sich so einen Vortrag anhört, der das Wohl der Menschen im Fokus hat. Eieieiei, ganz schlecht.
Also ich finde es trotzdem gut, dass die da mutig hinmarschiert sind und auch Flagge zeigen und die Arbeit von Peterson schätzen. Der ist einmalig. Wir haben einige Videos bei uns eingestellt, was seine Arbeit angeht. Und zum Glück gibt es eben solche Gegenbewegungen und auch erfolgreiche Gegenbewegung. Kann nur jedem empfehlen, diese Vorträge zu besuchen von Petersen. Der scheint ja da irgendwie gerade durch den europäischen Raum zu touren. Ja, also so viel erstmal zu dem Thema, zu diesem Aufregerthema. Und abschließend dazu vielleicht noch einmal wiederholt die Motivation für euch. Sagt eure Meinung. Nie mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf andere zeigend und vielleicht sogar in aggressivem Ton, sondern in klarem, reifem Ton, freundlichem Ton, aber auch in ganz bestimmter Tonlage, dass man einfach sagt, das mache ich nicht mehr mit oder das akzeptiere ich nicht. Und wo soll es denn vor allem hinführen, wenn niemand mehr was sagt und alle nur noch mit den Schultern zucken? Dazu wird es übrigens heute ein Abendgebet geben, nämlich zu dem Thema, wie setzt der Mensch seinen freien Willen ein oder eben nicht? Und warum ist das so? Aus meiner Sicht ein ganz spannendes Thema.
Ja, ich freue mich schon drauf. Ich bin immer wieder verblüfft. Ich habe ja gestern Nacht heimlich auch noch mal über Kopfhörer dann das Abendgebet von gestern gehört. Für mich immer ganz wichtig, weil die meisten, die vielleicht diesen Podcast hören, glauben, dass in diesem Abendgebet gebetet wird. Das ist mitnichten der Fall. Das ist aber schon wichtig, dass man betet. Aber hier geht es um die Themen, die wirklich in der geistigen Ebene zu suchen sind. Und da sind so viele Merkmale, die einen den Horizont erweitern. Ganz große Klasse.
Ist aber lieb, dass du das
sagst. Das muss ich einfach sagen. Du machst das einfach toll.
Danke sehr. Ich habe ja auch ein paar Hilfen dabei. Die sieht man zwar nicht, aber sie sind trotzdem da. Ihr Lieben, nächste Meldung, und die haut einen ziemlich vom Hocker. Die stammt von Express.at. Und es geht hier zunächst mal um Österreich. Aber alles, was wir hier jetzt gleich besprechen, kann man 1:1 auf Deutschland umlegen. Auch dafür gibt es Zahlen, Fakten, sage ich euch auch gleich. Die Überschrift bei Express.at lautet: deutliche Warnung. 70% der Asylberechtigten können nicht lesen und schreiben. Ja, da muss man erstmal durchatmen. Und das Ganze hier ist belegt durch Studien. Also, Österreich hat ja ein großes Problem inzwischen importiert, nachdem also die Politiker gebetsmühlenartig ankündigen, genauso wie in Deutschland, dass das Fachkräfte sind, die zuwandern, stellt sich heraus, das ist mitnichten so. Es gibt eine IHS-Studie, das ist das Institut für höhere Studien, und das ist eine IHS-Studie für den Integrationsfonds. Danach können eben 7 von 10 Asylberechtigten nicht lesen und schreiben. Sie sind Analphabeten. Und diese Daten des IHS, die nun der österreichische Integrationsfonds in der Kronenzeitung nennt, sind eine deutliche Warnung für die Zukunft Österreichs, heißt es hier. Also es heißt, nur 30% können lesen und schreiben. Die breite Mehrheit dieser Menschen, die ins Land kommen, sind absolut ohne Bildung. Man kann sich da gar nicht reindenken, was es bedeutet, wenn jemand nicht lesen und nicht schreiben kann. Und das Zitat aus dem Bericht des Integrationsfonds lautet: die größten Gruppen unter den Asyl- und Subsidiärschutzberechtigten sind gegenwärtig Personen aus Syrien sowie aus Afghanistan. Bei den Neuzuerkennungen ist der Bildungsstand deutlich gesunken. Also 7 von 10 Asyl- und Schutzberechtigten, die in den letzten 12 Monaten Asyl erhielten und einen Deutschkurs nach Integrationsgesetz besuchen, weisen einen Alphabetisierungsbedarf aus. Und das Ganze hat zugenommen, denn in den letzten 3 Jahren ist es wohl richtig schlimm gewesen. 2019 waren es noch 48%, bei Männern übrigens um die 80%. Und 41% gegenüber 73%. Und das heißt hier, besonders beunruhigend ist auch die Feststellung, dass die Zahl der Analphabeten, die in das Land einsickern, eben in den letzten 3 Jahren um fast 50% zugenommen hat. Die Chance, dass diese Menschen nicht lesen und schreiben können, in Österreich einen Job ausüben, die liegt wohl bei null.
Naja, wir dürfen jetzt hier mal erstmal versuchen zu analysieren, Was bedeutet das eigentlich? Nicht lesen und nicht schreiben können ist ja die Grundlage für Bildung. Lesen und schreiben ist ja eigentlich ein Fundament, um darauf eine Bildung abzuleiten. Wenn ich dran denke, vor 30 Jahren beispielsweise, da sprach man von Ungebildeten, die ihre Ausbildung abgebrochen hatten, die keinen Schulabschluss hatten oder eben keine Ausbildung hatten zu irgendeinem Beruf, was auch immer. Und aber die konnten zum großen Teil zumindest lesen und schreiben. Die sind in der Lage, ein Schild zu lesen, eine Anweisung zu lesen, eine Gebrauchsanweisung zu lesen. Das können die dann schon. Hier geht es also noch mal eine Stufe weiter drunter. Nicht nur, dass sie nichts gelesen haben, Zusammenhänge, irgendwelche kognitiven Zusammenhänge überhaupt einschätzen können, sondern dass sie nicht einmal des Lesens und des Schreibens mächtig sind. Jetzt muss man mal prognostizieren, was passiert mit einem Land in dieser Dimension. Gut, mal abgesehen von den Grünen, die ja mehr oder weniger alle auch nichts gelernt haben, aber lesen und schreiben können sie und reden können sie auch wie ein Buch. Vielleicht falsche Sachen, aber sie können zumindest sich artikulieren. Das hat man ihnen dann wohl beigebracht. Da sind natürlich dann die Einäugigen natürlich dann unter den Blinden ganz weit vorne. Denn wenn diese Menschen, die jetzt reinkommen, ohne jedwede Grundsubstanz an Bildung, aber wahlberechtigt sein sollen, da muss man mal fragen, wie sich da demokratisch die Wahlen denn auch irgendwann auswirken. Wen wählen die dann? Derjenige, der nachhaltige Konzepte entwickelt oder derjenige, der einfach nur sagt, gibt ganz tolles Land, alles super, alles essen, alles trinken und alles ist wunderbar. Also da wird ja dann mehr oder weniger auf einem Level dann argumentiert werden müssen, wo einem ja wirklich ganz schwindelig wird.
Ja, hier gibt es weitere Zahlen, und zwar die 2023er Daten, also die aktuellen. Die breite Masse der Zuwanderer ist männlich, fast 80%. Und die Asylbewerber kommen hauptsächlich aus Syrien, wo in vielen Regionen kein Krieg zu sehen ist, aus Marokko, das ist das Urlaubsland der Österreicher, unter anderem, das derzeit auch ehrlich in keinem kriegerischen Konflikt involviert ist, und Afghanistan. Und hier heißt es weiter, Österreich hat zusätzlich noch immer 95.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen und noch immer sind 52.900 von ihnen in der Grundversorgung. Das ist ja der nächste Punkt, Andreas, die Grundversorgung.
Naja, es sind keine Einwanderung in das Wirtschaftssystem Deutschland, sondern Einwanderung in das Sozialsystem Deutschland. Also wenn jemand sagt, es sind Wirtschaftsflüchtlinge, ist das ja auch noch der falsche Begriff. Es sind letztendlich soziale Einwanderer. Flüchtlinge sind es sowieso nicht. Da gibt es ja eine klare Definition in der Genfer Flüchtlingskonvention. Da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und das nächste ist, dass sie auch nicht unbedingt jetzt in die Wirtschaft aktiv einsteigen wollen, also arbeiten wollen. Das sind zumindest die momentanen Erkenntnisse, sondern schlicht und ergreifend dann in den Sozialsystemen sind und damit auch ganz zufrieden sind. Und es gibt genügend Berichte und Reportagen, auch von öffentlich-rechtlichen Sendern, die dann, ich sage mal, Männer dann interviewt haben, die dort mit ihrer Frau oder mit ihren Frauen und mehreren Kindern zusammenlebten und gesagt hatten, wir sind ganz glücklich, Frau Merkel finanziert uns, wozu soll ich arbeiten? Und das bedeutet natürlich, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland so schwach wird, dass er sich selbst nicht mehr irgendwann ernähren kann, geschweige denn noch über Entwicklungshilfe die zurückgebliebenen Frauen und Alten, die dort sind. Die Männer, die dort hier rübergekommen sind nach Deutschland, das sind ja nicht die Männer, die in der Armut waren, sondern das sind ja die privilegierten Reichen, die sich das Ticket ja leisten konnten, überhaupt rüberzukommen. Und hier beginnen dann gigantische Probleme.
Ja, nicht alle natürlich, nicht alle. Das möchte ich hier mal noch ein bisschen deutlicher. Ja, man muss sie immer einschränken. Die ganze Welt ist eingeschränkt und zum Teil beschränkt und da müssen wir mitmachen.
Ja, es ist unglaublich. Ja.
Ich möchte euch noch ein paar Zahlen geben, die im März 2016 veröffentlicht worden waren, also nach dem ersten großen Run auf die inzwischen sperrangelweit geöffneten Grenzen in Deutschland. Das war ja Frau Merkel. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich jetzt sehe, wie CDU und CSU gegen diese Zuwandererpläne der Ampelregierung wettern und schimpfen. Ich meine, sie haben das alles natürlich auch mit aus dem Stand initiiert und nicht dagegen auf begehrt. Das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, das sogenannte BAMF, das hat im März 2016 folgende Zahlen veröffentlicht, die bei Welt Online wörtlich zitiert wurden. Eine reguläre Arbeitserlaubnis erhalten Asylbewerber frühestens nach 3 Monaten. Es gibt Schätzungen, wonach 50% von ihnen Analphabeten sind. Nochmal, das war 2016, wo das BAMF es wusste, dass die Hälfte Analphabeten sind. Weiter heißt es, auf dem Arbeitsmarkt haben sie keine Chance, selbst wenn Ahmed und Mohammed Mohammed, die Arabisch schreiben und schon deutsche Phrasen können, keinen Job bekommen. Laut Bundesagentur für Arbeit werden nach einem Jahr 10% der Flüchtlinge arbeiten. Andreas, 2016 war das, wo also das Bundesministerium für Migration und die Bundesagentur für Arbeit die blanken Zahlen auf dem Tisch hatten. Die haben sich jetzt erhöht. Die sind jetzt auf 70% Analphabeten angestiegen. Und es kommen keine anderen Migranten in Österreich an als in Deutschland. Das heißt, die gehen ja auch alle in die Versorgungsstrukturen.
Ja, natürlich. Wir sehen schon anhand der Bezeichnung, wie das Bundesamt benannt wird, dass die Rahmenbedingungen schon von falschen Voraussetzungen ausgeht, nämlich undifferenziert. Man spricht nicht von einem Bundesamt für Migration und einem Bundesamt für Flüchtlinge, sondern für ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das wird zusammengemischt. Flüchtlinge und Migranten sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Wie kann man die denn zusammensetzen? Ich kann doch Landwirtschaft und Verkehr als Ministerium auch nicht zusammensetzen und sagen, das ist ja letztendlich dasselbe. Wir müssen das unterscheiden. Das ist wie mit und an Corona Verstorbenen. Das ist immer genau diese Problematik, die man dann bewusst einsetzt, damit man eine saubere Zuordnung nicht macht. Hier wird also in einem Staat, wo also die Akribie mal ganz groß geschrieben war, mehr oder weniger mit Mischvokabeln und Konstellationen gearbeitet, damit man Statistiken im Vorfelde schon so zurechtbasteln, auf Deutsch gesagt fälschen kann, damit sie zwar richtig sind noch mathematisch, aber man kann sie dann im Prinzip kreativ gestalten, sodass man dann zu Informationen und auch zu Ergebnissen rauskommt, die der politischen Agenda passen, aber mit der Realität eben nichts zu tun haben. Das ist so wichtig, auf diese Feinheiten immer zu achten.
Ja, danke schön für deine Ausführung. Und der nächste Beitrag, der kommt, das möchte ich gleich mal vorweg sagen, von der FAZ, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Denn wenn man das jetzt hier gleich hört, was die schreiben, dann wird man sagen, welche Aluhutträger sind denn das, die das hier veröffentlicht haben? Also da heißt es, Überschrift, auf dem Sonderweg zur Migration. Überall in Europa wird versucht, die irreguläre Zuwanderung zu begrenzen. Warum nicht in Deutschland? Hier herrscht eine fast irritierende Gelassenheit. Und dann geht es erstmal darum, dass zwischen Januar und Ende März 88.000 Menschen Asyl beantragt haben in Deutschland. Die meisten Syrer, Afghanen und Türken. Und bis Jahresende werden, ja, nach Schätzungen 350.000 neue Migranten und Flüchtlinge aus außereuropäischen Ländern gekommen sein. Das ist übrigens nicht alles, weil es kommen auch viele aus innereuropäischen Ländern. Und das heißt, es sind deutlich mehr als 2022. Die Situation sei schärfer als 2015, warnt Serap Güler aus dem CDU-Vorstand. Und weiter heißt es hier, dass ja schon überall im Land die Kommunalpolitiker Alarm schlagen. Sie sehen die Aufnahmekapazitäten erschöpft. Die Deutsche Polizeigewerkschaft, das wird hier auch bei der FAZ geschrieben, bezeichnet den Mangel an Grenzschutz, an Obergrenzen und Geld als gefährlichen Cocktail, der die Stimmung im Land kippen lässt. Allein es passiert nichts. Jedenfalls nichts, was den Zustrom begrenzt, schreibt man hier bei der FAZ. In der Regierung, im Bundestag, in den Talkshows wurde in den vergangenen Wochen nicht über Asyl geredet, sondern über Heizungen. Und dann führt man hier aus, dass anderswo in Europa die Regierungen bereits begonnen haben, den Hebel umzulegen. Also nicht den Heizhebel, sondern den Migrantenhebel. Das europäische Asylsystem sei wörtlich kaputt, heißt es zum Beispiel in Kopenhagen. Wien wirbt für mehr Abschottung. Unlängst erhöhten beide Länder zusammen mit Griechenland, der Slowakei, Malta und den baltischen Staaten den Druck auf die EU-Kommission. In einem Brief nannten die Regierungschefs die Lage wörtlich zutiefst besorgniserregend.
Ja, es ist wirklich interessant, dass das die FAZ schreibt, natürlich erst jetzt, als du 2015 von dieser großen Frage, diesem großen Plan, der dahinter stehen könnte, sprachst. Da war das dann natürlich gleich wieder die typische Keule, die dann kam. Aber hier sehen wir, dass es dann gesagt wird, wenn der Point of No Return überschritten ist. Selbst wenn keine Migranten mehr reinkämen, von Flüchtlingen reden wir eigentlich gar nicht. Um die tut es mir leid, denn das ist ja eine Anti-Flüchtlingspolitik. Wenn nämlich die Migranten, die einfach nur ein besseres Leben in Sozialsystemen haben wollen, was ich ihnen übrigens nicht übel nehme, denn dazu muss man ja einen Staat haben, der das auch gerne macht. Und da sehen wir die verfehlte Politik Deutschlands. Wenn diese Leute dann den eigentlichen Flüchtlingen, die es dringend nötig hätten, den Platz wegnehmen. So einfach ist das Ganze. Aber das will ja überhaupt keiner wissen. Also man wundert sich dann auch manchmal gar nicht, wenn eine Frau Weidel von der AfD ab und zu mal Reden hält und die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil sie versucht, nämlich diese hybride Kriegsführung gegen die Menschen tatsächlich einfach mal auf den Punkt zu bringen. Übrigens in den Worten nicht viel anders als das, was die FAZ gerade gemacht hat. Frau Weidel und die FAZ bringen dieselben Vokabeln, dieselben Worte. Frau Weidel macht es nur einfach früher. Die FAZ macht es dann, wenn es zu spät ist. Und Frau Weidel macht es dann zum Beispiel, wenn man noch eventuell etwas ändern könnte. Dann kommt von derselben FAZ aber die rechte Keule dann rausgeholt, um Frau Weidel dann eben halt zu diffamieren. Das nur mal so als Beispiel. Es ist so wichtig, sich von den einzelnen Politikern, da gibt es ja nun viele im Bundestag, sich die Reden mal anzusehen. Von den Linken, von den Grünen, von der FDP und von der CDU und von der SPD und auch von der AfD. Und dann vergleicht mal, wer Zusammenhänge sauber bringt und wer eine propagandistische Ideologie letztendlich nur nach außen bläst, also quasi absondert. Aber diese entsprechenden Ergebnisse müsst ihr dann natürlich selbst interpretieren für euch.
Ja, das ist immer wieder wichtig, selbst denken, selbst entscheiden und prüfen, was sich richtiger anfühlt, beziehungsweise auch aufgrund der Faktenlage es einfach ist. Übrigens noch mal ganz kurz zu Til Schweiger, das ist mir gerade eingefallen. Ihr könnt natürlich noch einiges mehr tun, wenn ihr euch darüber auch erzürnt, über diese Art und Weise, wie man mit ihm umgeht, indem ihr den entsprechenden Medien schreibt und einfach auch sagt, ihr habt das ja auch gerade bei, also das müsst ihr natürlich nicht dazu schreiben, dass ihr das bei uns mitbekommen habt, aber dass ihr mitbekommen habt, wie er sich gegen die systemischen Fragen gestellt hat, Klimakleber oder Corona und so weiter. Und dass ihr damit nicht einverstanden seid. Ich will euch den Text nicht vorgeben, um Himmels Willen, aber dass man da auch Flagge zeigt und sagt, wir verurteilen eine solche Berichterstattung. Ja, das wollte ich noch ganz schnell nachgeschoben haben. Wir gucken noch mal bei der FAZ rein, also was sich nämlich in der EU inzwischen tut. Also da heißt es, dass viele Länder nationale Maßnahmen ergriffen haben, weil aus Brüssel, wo Frau von der Leyen ja als Kommissionspräsidentin das Sagen hat, keine Hilfe kommt. Die Arbeit am neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem geht nur schleppend voran, auch weil es der Ampelkoalition erst in der vergangenen Woche gelang, sich auf eine deutsche Position überhaupt zu verständigen. Litauen und Polen weisen Migranten und Flüchtlinge aus Belarus ab. Frankreich nutzt Pushbacks an der Grenze zu Italien, wo wiederum wegen der anschwellenden Migration der Notstand ausgerufen wurde. Das Schengen-System überlebt nur noch mit Ausnahmebestimmungen, während das Dublin-Abkommen, nachdem das Erstaufnahmeland für das Asylverfahren zuständig ist, nur noch auf dem Papier existiert. Tja, und in Deutschland, wo die meisten Asylanträge gestellt werden, so schreibt die FAZ, herrscht angesichts der Lage eine fast irritierende Gelassenheit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser beruhigte unlängst mit den Worten, dass die aktuelle Situation nicht in die Überforderung führt. Und sie bekräftigte, dass, wörtlich, Humanität keine Höchstgrenze kennt. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatte die SPD-Politikerin Faeser versichert, dass man diesen großen humanitären Kraftakt gemeinsam schultert, also mit den Ländern und Kommunen, und sie verweist auf neue Integrationsprogramme. Statt Begrenzung zu priorisieren, erleichtert die Regierung sogar das Kommen, etwa für syrische und türkische Erdbebenopfer. Geht Deutschland, wie schon beim Atomausstieg, einen europäischen Sonderweg, fragt ganz kritisch die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Naja, und da muss man wirklich sehen, dass eine Bundesinnenministerin, wenn man sie dann als Totalausfall bezeichnet, dass das aus meiner Sicht die richtige Vokabel ist, und ich möchte das als meine Meinung deklarieren, Ausrufezeichen. Es ist ja nicht nur einfach eine Frechheit, sondern es ist zynisch gegenüber den Menschen, übrigens auch gegenüber den Einwanderern, weil hiermit die gesamte Finanzierungsstruktur der dritten Welt, der sogenannten, der anderen Welt, die nämlich vorher von dem Wirtschaftswachstum, von der Stabilität, von der Effizienz, zum Beispiel des Industriestandortes Deutschland, partizipieren konnten, dass sie das in Zukunft nicht mehr können. Hier wird also quasi keine humanitäre Politik geführt, sondern eine Verelendungspolitik zementiert. So sehe ich das. Ich kann wirklich nur noch mich zurückhalten hier, wenn ich sowas höre.
Und ich finde, das steht dir am besten. Ja, man muss auch wirklich ausatmen. Also, zum Beispiel der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor, der hält der Koalition vor, die Augen zu verschließen und das gesellschaftliche Disruptionspotenzial einer überhöhten Einwanderung zu verkennen. Vielleicht war er damals zu jung, als Frau Merkel die Türen und Tore geöffnet hat. Hier wird als Warnbeispiel Schweden angeführt, das 2015 pro Kopf mehr Menschen als Deutschland noch aufgenommen hatte. Dort spricht inzwischen die Migrationsministerin von wörtlich bitteren Erfahrungen und erwähnt den wörtlich starken Anstieg schwerer Gewaltkriminalität sowie islamistische Unterwanderung von Institutionen. Mit dem Paradigmenwechsel soll nun eine Einwanderung erreicht werden, die wir meistern können.
Also man fragt sich, wie groß das Abstraktionsvermögen in der Politik ist, dass man bei solchen Vorgaben nicht im Vorfeld erkennt, wozu das führen wird, und man dann auf Schweden verweisen muss, um zu sagen, guck mal, die haben das auch gemacht, das hat nicht funktioniert. Ja, das liegt doch auf der Hand, dass so etwas gar nicht funktionieren kann, durch die verschiedenen alleinen Ethnien, die da aufeinander prallen, die verschiedenen Klimazonen, die da aufeinander prallen, die unterschiedlichen Bildungsstände, die aufeinander prallen. Das ist doch ganz logisch, dass das so laufen muss. Und man steht dann wirklich nur noch fassungslos da und sagt, ja, jetzt hat man das festgestellt und man kommt sich vor wie in einem Kindergarten.
Das war ja auch das, was wir damals in dem großen Artikel des Einwanderungschaos mitzitiert hatten. Und ich habe das gerade mal aufgerufen, was früher Politiker gesagt haben. Zum Beispiel der ehemalige SPD-Kanzler Willy Brandt, der hatte in einer Regierungserklärung 1973, das ist jetzt 50 Jahre her, als es noch eine vergleichsweise schwindende Zahl von Fremdarbeitern in Deutschland gab, da hat Willy Brandt wörtlich gewarnt, in unserer Mitte arbeiten fast 2,5 Millionen Menschen anderer Nationen. Es ist aber notwendig geworden, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist und wo soziale Vernunft und Verantwortung Halt gebieten. Zitat Ende. Nächstes Zitat. Bundesaußenminister Genscher, 1984, als etwa 4,4 Millionen Ausländer aufgenommen worden waren, sagte Genscher Folgendes: Wir sind kein Einwanderungsland. Wir können es nach unserer Größe und wir können es wegen unserer dichten Besiedlung nicht sein. Deshalb geht es darum, ohne Eingriff in die Rechte des Einzelnen und der Familie, ohne Verletzung der Grundsätze der Toleranz, zu einer Verminderung der Ausländerzahlen zu kommen. Und Helmut Schmidt, der hat geäußert gegenüber Zeitungsverlegern noch während seiner Kanzleramtszeit, wörtlich: Mit weit über 4 Millionen Ausländern ist die Aufnahme der deutschen Gesellschaft erschöpft, wenn nicht ganz große Probleme entstehen sollen. Mehr als 4,5 Millionen Ausländer können wir mit Anstand nicht verdauen. Und dann hat Schmidt auf einem SPD-Wahlparteitag in Hessen gesagt: Es ist ein Fehler gewesen, so viele Ausländer ins Land zu holen. Und bei einer DGB-Veranstaltung seines Hamburger Wahlkreises im November 1981, da kamen diese Worte von Helmut Schmidt: Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag.
Ja, die Aussagen dieser alten Sozialdemokraten würde man heute rechts von der AfD einordnen. Das ist interessant, rechts von der AfD. Das heißt also, wir können mittlerweile feststellen, dass die Sozialdemokraten sich genau dort in dieser blauen Partei gerade wiederfinden und eigentlich sogar noch, also es ist wirklich unglaublich. Und es ist natürlich auch auf den Punkt gebracht, weil wenn man die Hand, die füttert, beißt und zerstört, kann sie nicht mehr füttern. Und dieser Industriestandort Deutschland und diese Qualität und die Effizienz hat dazu geführt, dass Deutschland und Europa auch die größten Unterstützer der Entwicklungsländer waren. Natürlich haben sie auch die Entwicklungsländer ausgebeutet, um überhaupt so reich zu sein. Der Kolonialismus, der hat sich ja überall durchgezogen. Wenn wir jetzt anfangen würden, über diese Schiene tatsächlich eine sinnvolle Struktur nach humanitären Maßstäben, wie es Frau Faeser sagt, aber definitiv nicht tut, dann könnte man eine völlig neue Politik machen. Aber daran hat offenbar keiner Interesse. Es geht darum, dass Europa eben jetzt auch zerstört werden soll, so wie man es bereits in den Entwicklungsländern schon getan hat.
Und wie du es immer wieder betonst, ist es auch wichtig, dass man das macht. Es hilft ja auch den Zuwanderern nicht viel. Nein. Wenn in diesen großen Kulturunterschieden sie sich zurechtfinden sollen. Und wenn da noch 70% Analphabeten sind, dann frage ich mich verzweifelt, wie will man sich da denn überhaupt irgendwo auf der Welt zurechtfinden? Vielleicht, Andreas, es gibt ja eine Art Entwicklung. Angela Merkel hat noch, als sie noch Kanzlerkandidatin war, also 2004, wörtlich gesagt, die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert. Aber gut 10 Jahre später wollte sie von ihrem gestrigen Geschwätz nichts mehr wissen und hat eben Türen und Tore geöffnet und hat dann wörtlich verkündet, und zwar Anfang Juli 2015, es ist offenkundig, dass der Islam inzwischen unzweifelhaft zu Deutschland gehört. Und auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also das BAMF, das hat ausgegeben aus hochoffizieller Position heraus, dass im Migrationsbericht 2013 wörtlich zitiert und formuliert wurde: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Immer mehr Menschen kommen nach Deutschland, laut OECD das zweitbeliebteste Zielland von Migranten weltweit. Und auch Herr Gauck, damals als Bundespräsident, hat wörtlich gesagt 2014, Einwanderung tut diesem Land sehr gut. Und auch Christian Wulff, der mal Bundespräsident war, der hat die politisch korrekte Aussage getätigt, der Islam gehöre zu Deutschland, und hat auch, als er dann Indien gebeten hat, noch mehr Menschen zu schicken, wir haben Platz in Deutschland. So, das heißt, früher die alten Zossen, die haben alle warnend die Hände gehoben, die großen Köpfe der Politik, haben wir gerade zitiert, und dann ist irgendetwas passiert. Merkel noch 2004 mit einer anderen Meinung als dann 2014. Was hat sich da verändert?
Die Einflussnahme auf die Politiker. Das war damals schon so, dass das große Finanzsystem und die großen Kapitalstrukturen die Regierungen gesteuert haben. Und wir sehen ja, wie die großen Ideologien der Philanthropen und der NGOs laufen. Die wurden damals eingeleitet und die Politiker, die 2004, 5, 6 zum Beispiel in der CDU waren, das sind Abgeordnete, die sitzen heute zum Teil noch im Bundestag. Was ist mit denen geworden? Gar nichts. Kein Rückgrat. Nicht für 5 Pfennig sind sie da interessant und sagen, ich verteidige das alte Weltbild, sondern sie sind immer schön stromlinienförmig mitgeschwommen, um wieder auf die Wahlliste zu kommen, um dort oben eben halt wieder aufzutauchen und am Trog der Steuerzahler zu sitzen. Das ist alles, was man da rein interpretieren kann. Das klingt jetzt natürlich wieder populistisch, macht natürlich meinem Namen auch alle Ehre, aber unterm Strich gesehen sind das die logischen Konsequenzen. Warum hat sich die Politik insgesamt so geändert? Weil die Einflussnahme auf die Politik einfach es gefordert hat. Und daran sehen wir es jetzt wieder, dass die Politik nicht von den Politikern gemacht wird, sondern die einfach nur als Marionetten mitlaufen. Man muss das so klar beim Namen nennen mittlerweile.
Das ist deine Meinung, die kannst du auch äußern. Ich beschränke mich immer auf Fakten und nicht auf, alle wissen, was du gemeint hast. Und ich sehe gerade ganz viele auch nicken. Frau Faeser indes, also die Bundesinnenministerin, die verteidigt die Konvention und ihre Auslegungen durch die EU. Also Röslein, Frau von der Leyen und Frau Faeser scheinen sich sehr gut zu verstehen. Und Frau Faeser sagt nämlich, weil die EU die Grundlage für die nationalen und internationalen Rechtsnormen und Standards bilden. Und deswegen seien unterschiedliche Bewertungen ein normaler völkerrechtlicher Vorgang. Ja, ihr Lieben, auch hier kann man wirklich Fragen stellen. Die FAZ tut das und sagt, was hält die Regierung zurück? Fast niemand behauptet noch, Migration schade dem Land. Es hat sich herumgesprochen, dass der Arbeitsmarkt Zuwanderung braucht. Auch macht sie eine Gesellschaft potenziell offener und kreativer. Das muss man da ja jetzt auch schreiben. Aber jetzt wird hier der britische Einwanderungsexperte Paul Collier zitiert, der sagt, dieser Effekt kann umschlagen, zu viel Zuwanderung fördert Reibung und verringert die Akzeptanz für die Neuankömmlinge. Also er weist darauf hin und wird hiermit auch zitiert, was alles passieren kann, was eben Genscher, Schmidt und Co. damals schon gesagt haben. Und ihr Lieben, das macht einen auch nicht ruhig, wenn man dann sieht, dass jetzt zu den ersten Mai-Krawallen heute die Linksextremen, die ja auf die Straße gehen und da ordentlich heute Terror machen, dass die jetzt migrantische Jugendliche rekrutiert haben für die ersten Mai-Krawalle. Du hast vorhin gesagt, Andreas, ja, wen sollen die Zugewanderten denn dann überhaupt wählen? Aber wenn man sie hier direkt einlädt, ein bisschen Bambule zu machen, könnte das eine prima Verbindung sein.
Ja, es gab früher mal den Begriff Linksintellektuelle. Das ist interessant. Das habe ich mittlerweile komplett ad acta gelegt. Also wenn ich dann noch etwas sehe, dann ist es rechtsintellektuell. Und auch da bin ich vorsichtig, weil man das von Richtungen nicht abweisen kann, also unterscheiden kann. Ich glaube ganz einfach, dass dieses linke, stumpfe Agenda-Gut, was momentan mehr oder weniger nur, ich sage, Urinstinkte stimuliert, dass das der entscheidende Faktor ist, damit die Leute auf die Straße gehen. Deshalb kleben sie sich ja auch auf die Straße, obwohl sie damit nur den Milliardären der großen Finanzkapitalsammelbecken dienen. Das haben sie irgendwie überhaupt nicht geschnallt. Das ist wirklich, ja, schwer zu verstehen.
Übel ist vor allem, mit welchem Ziel die Linksextremen die jungen Migranten anheuern wollen. Das Motto heißt Silvester 2.0. Und wir alle erinnern uns, was da los war. Und es gab und soll wohl jetzt auch heute brennende Barrikaden geben, Gewalt, auch Hinterhalt. Die Extremisten wollen damit eine Art Klassenkampf wieder auslösen. Sie nennen diese Gruppe Migrantifa und haben wohl jetzt im Vorfeld da ordentlich rekrutiert. Und darüber hatte die Polizeipräsidentin Barbara Slowik in einem Interview mit dem RBB gesprochen. Und da hatte sie Folgendes gesagt, eben, dass die Linksextremisten versuchen würden, die gar nicht so politische Jugend in Neukölln anzusprechen und sie zum Mitrandalieren aufzufordern. Die Plakate mit der Aufschrift Silvester 2.0 seien eben die Anspielung auf die Silvesternacht 2022/23 in Berlin, in der mehrheitlich migrantische Jugendliche und junge Männer Berlin in einen bürgerkriegsähnlichen Zustand versetzt haben. Es wurden brennende Barrikaden errichtet, Polizisten, Rettungskräfte der Feuerwehrleute angegriffen und mehr noch, sie wurden in Fallen gelockt. Und da fällt mir bei all dem wieder das Zitat ein, das hat übrigens der Pleiteticker hier gemeldet. Da fällt mir das ein, Andreas, was wir auch immer wieder in diesem Zusammenhang sagen, dass diese ganze Entwicklung offenbar viel mit dem zu tun hat, was Klaus Schwab gesagt hat, bürgerkriegsähnliche Unruhen.
Naja, das ist mittlerweile ein Linksterrorismus und ein Migrationsterrorismus, der aufgebaut wird. Und die Menschen, die da mitmachen, die machen das ja nicht aus Überzeugung, sondern sie machen das aus Emotionen. Dementsprechend braucht man natürlich auch ein entsprechendes Personal, welches über die entsprechende niedrige Bildung auch entsprechend verfügt, nochmal entsprechend. Also das heißt, also das ist wirklich wichtig, intelligente und auch denkende Menschen, die kognitive Fähigkeiten haben, die würden sich ja vor den Karren gar nicht spannen lassen. Was für mich entscheidend ist, es ist ein Aufruf zum Terror. Randale verstößt also gegen ganz klar die Gesetzesgrundlagen, die in Deutschland herrschen. Und das bedeutet mehr oder weniger eine Zerreibung der deutschen Strukturen und der Zivilisation, der Kultur. All diese Dinge sieht man immer deutlicher.
Ja, die Entwicklungen sind spannend. Wir wollen mal jetzt, Andreas, zu einem Thema kommen, das wir auch die letzten Sendungen schon genauer uns angeschaut hatten. Du hast ja ganz ausgesprochenermaßen einen Lieblingsminister. Das ist der Superminister Robert Habeck, der zuständig ist für Deutschlands Wirtschaftsministerium und Deutschlands Klimaministerium und der außerdem Vizekanzler ist. Also er ist eine sehr einflussreiche und mächtige Person. Wir haben in den letzten Podcasts vor allem auch über seinen Clan gesprochen. Und wir haben, als wir so darüber geredet haben, anschließend eine Menge Zuschriften bekommen, Kommentare, übrigens auch von öffentlich Bediensteten, die ganz nah an dem Geschehen des Habeck-Clans sind. Und dann bist du mal losgegangen und hast wieder, was so deine Art ist, die Spur des Geldes verfolgt, um die Strukturen dieses Übernahmeversuchs der Republik besser zu verstehen.
Ja, diese Vokabel Übernahmeversuch, die ist aus meiner Sicht wirklich nicht übertrieben und absolut treffend. Ich meine, wir diskutieren ja in den Hofmedien permanent die sogenannte Annexion der Krim durch die Russen und man liest zurzeit überhaupt nichts über die organisierten Maßnahmen eines Clans, nämlich den von Robert Habeck, der offenbar gerade die gesamte Bundesrepublik Deutschland annektieren will. Das ist mal eine Annexion größeren Maßes. Also Habeck ist dabei aus meiner Sicht allerdings auch nur eine kleine sichtbare Marionette am Ende der Machtstruktur.
Beim ersten Hinsehen scheint sich ja alles auf Habeck und ganz bestimmte politische Entscheidungen zu konzentrieren. Aber es wirkt so, als würde er für die inszenierten Umsetzungen aus unsichtbaren Machtetagen, Familienmitglieder und andere nahestehende Kumpels auf Kosten der Steuerzahler, eine lukrative Existenz zu bieten. Was steht da genau hinter?
Naja, oberflächlich gesehen geht es hier offenbar um das Geschäft mit den Wärmepumpen. Aber letztlich geht es um das gesamte deutsche Immobilienvermögen der privaten Eigentümer, denn deren Eigentumswohnungen oder Häuschen könnten über diesen Weg relativ schnell enteignet werden. Beginnen wir mit der ersten Übersicht. Alles dreht sich ja, wenn man mal ganz grob raufguckt, um Habeck und seinen Staatssekretär Patrick Greichen. Das ist dessen Bruder Jakob Greichen. Das ist also seine Schwester Verena Greichen, die da noch mitspielt, die wiederum mit dem parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner verheiratet ist.
Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Schrecklich nette Familie. Da gibt es aber vor allem die Denkfabrik Agora Energiewende. Und die hat ja zusammen mit dem Öko-Institut das Papier veröffentlicht, das da heißt Durchbruch für die Wärmepumpe. Jakob und Verena Greichen sitzen im Öko-Institut und deren Bruder Patrick, der ja nunmehr Staatssekretär bei Robert Habeck ist, der war 7 Jahre Geschäftsführer bei der Agora.
Ja, so ist es, wenn man daran geht. Habeck hat dabei nicht nur den Agora-Lobbyisten Greichen zum Staatssekretär gemacht, sondern er übernimmt auch von Greichens Öko-Institut Agora das Programm Wärmepumpe und das 1:1.
Welch ein Zufall. Lass uns doch mal hinter die Kulissen schauen, wer da wirklich hinter der Agora steht. Diese ganzen Organisationen müssen ja irgendwie auch finanziert werden. Wer steuert das? Dieses verschachtelte System von ja auch Stiftungen.
Also hier muss man, wie gesagt, schon der Spur des Geldes folgen. Die Agora Energiewende wird finanziert von der European Climate Foundation. Die sitzen in Den Haag in Holland. Diese wiederum wird finanziert von dem Children's Investment Fund Foundation in London. Und die wiederum wird finanziert von dem Hedgefonds des britischen Milliardärs Christopher Hone. Und es kursieren übrigens Zahlen, dass Hone ca. 2 Millionen Euro verdient, aber am Tag. Da kann man von leben, wenn man sich zusammenreißt. Er ist auch Hauptgeldgeber übrigens der Klimaextremisten von Extinction Rebellion. Auch interessant.
Schau her. Aber die richtig spannende Frage ist, womit verdient denn Herr Hohns das oder sein Hedgefonds das Geld?
Da muss man mal in die Prospektierung mal reinsehen von seinen Fonds. Da sind nämlich Selbstbeschreibungen drin. Und da steht dann drin, der Fonds konzentriert sich auf die Vergabe von Hypotheken und hochwertigen Immobilien mit einem Schwerpunkt auf Großstädte in Nordamerika und Europa. Aha, der macht also in Luxusimmobilien, Hypotheken und Immobilien. Darum geht es also. Und nun müssen wir nur noch kombinieren. Denn wozu führt das Heizgesetz von Habeck und dem gleichen Clan denn eigentlich? Einfache Antwort. Eigenheimbesitzer müssen Hypotheken aufnehmen, um die teure Wärmepumpe zu bezahlen. Und wenn sie das nicht können, dann müssen sie die Immobilie verkaufen.
Also du meinst, dieser Mr. Hohn, der finanziert mit seinen gigantischen Unterstützungen bestimmter Klimaterroristen wie Extinction Rebellion, um eine ganz bestimmte Panikstimmung zu den Klimaerzählungen aufzubauen. Und dann kommt der Herr Habeck und sein Clan ins Spiel und die müssen ganz schnell alle Maßnahmen ergreifen, um den angeblichen Untergang der Menschheit zu verhindern. Aber in Wirklichkeit geht es nur darum, den Markt mit Immobilien zu überschwemmen, weil sich viele Bürger diese Maßnahmen nicht leisten können und verkaufen müssen.
Genau so sieht es wohl aus. Also Omas Häuschen kommt dann unter den Hammer. Und Hedgefonds, wie der von diesem Hohn, die kaufen es dann auf. Und jetzt kann man natürlich sagen, halt, der Mr. Hone ist ja nicht der Einzige, der hinter der Agora steht. Und das stimmt natürlich auch. Da ist auch noch die Mercator-Stiftung der Metro-Milliardäre. Und über den European Climate Fonds, der die Agora-Klimawende ja finanziert, hatten wir gerade gehabt, fließen übrigens auch Mittel des kanadischen Milliardärs John McBain. Der ist auch, wie der Mr. Hone, übrigens Mitglied im Milliardärsclub. Das ist der Giving Pledge, so heißt er, von Microsoft-Gründer Bill Gates.
Also sobald man anfängt, am grünen Lack zu kratzen, da findet man nur noch Milliardäre. Die massenhafte Immobilienenteignung scheint demnach das Ziel oder die Hauptzielrichtung zu sein dieser laufenden Agenda um Robert Habeck und Clan. Lass uns noch mal zu dem Geschäft mit den Wärmepumpen kommen. Der US-Konzern Carrier Global kauft ja jetzt den größten deutschen Wärmepumpenhersteller Viessmann auf für 12 Milliarden Dollar. Und wem gehört Carrier Global? 86% gehören sogenannten institutionellen Anlegern, das heißt der US-Finanzindustrie, namentlich BlackRock, Vanguard, Capital Group.
Ja, es ist schon wirklich spannend, dass in dem Moment, in dem Habeck und der Greichen-Clan die Deutschen zum Kauf von Wärmepumpen zwingen, dass die globale Finanzindustrie genau dann die deutsche Wärmepumpenproduktion quasi übernimmt. Was ist für ein Zufall? Das kann man nur so sehen. Also die grüne Politik ist also quasi eine durchschaubare Lobbyorganisation der Milliardäre dieser Welt. Da braucht man wirklich kein Abitur. Das kann man ganz einfach kombinieren.
Die Grünen sind also nach dieser Recherche, oder man könnte es jetzt so sagen, der politische Arm globaler Finanzinteressen. Der Greichen-Clan, also Habeck Greichen, schreibt im Hintergrund die erforderlichen Gesetze. Die werden dann im Bundestag durchgewunken. Und die einzigen, die es verhindern könnten, nämlich die AfD, denen fehlen noch ein paar Stimmen.
Das ist definitiv der Fall und so sehe ich es auch. Es geht, wenn man hinter die Kulissen guckt, ganz eindeutig überhaupt nicht um die Rettung des Klimas oder dieser ganzen Klimaerzählungen, die wir hören, sondern es geht einfach um eine neue Umverteilungsstrategie, weil die alten Methoden der leistungslosen Spitzeneinkommen dieser Milliardäre, nämlich durch das Zinssystem, da haben wir oft drüber gesprochen, oder den Spekulationsorgien haben wir auch schon drüber gesprochen, das reicht einfach nicht mehr aus. Der Umverteilungsfaktor wird immer größer, auf der einen Seite in die Verelendung, auf der anderen Seite in den Ultra-Turbo-Turbo. Reichtum einiger weniger. Und es ist aus meiner Sicht jetzt gerade der Versuch einer Annexion der gesamten Welt, nämlich genau durch diese Spieler, die wir immer wieder im Podcast beschreiben. Und zurzeit laufen aus meiner Sicht die größten legalisierten Raubzüge der Menschheitsgeschichte ab.
Tichys Einblick hat auch diese Wärmepumpen- oder Wärmewendepolitik mal in Zahlen gefasst. Was nämlich Habecks Wärmewende kosten wird. Und das ist, wenn man das hier alles anschaut, ein Vielfaches dessen, was behauptet wird. Nämlich, da wird hier zitiert, der FDP-Energieexperte Michael Kruse. Und der sagt, dass diese Wärmewende die Hauseigentümer, die Vermieter und die Mieter bis 2045, also gut 20 Jahre, 620 Milliarden Euro kosten werden. Das Wirtschaftsministerium gibt die erwarteten Kosten mit rund 130 Milliarden an. Die wahren Kosten, heißt es hier, dürften aber eher bei 1.000 Milliarden liegen.
Genau, das ist die berühmte Billion, die man erwartet für diesen Markt dieser Wärmepumpen. Und wenn man sich dann ansieht, dass bei 1.000 Milliarden Markt, der vor einem liegt, 12 Milliarden Kaufpreis des Marktführers fließen, nämlich Viessmann, dann erkennt man schon, das ist dann wieder ein Schnapper, aber nicht unbedingt zugunsten der deutschen Bürger.
Ja, ich gehe da gar nicht mehr weiter rein in diese Meldung. Ihr könnt euch das bei Tichys Einblick auch durchlesen, aber alleine die Zahl, hatten wir gedacht, solltet ihr doch mal hören. Andreas, und wir kommen immer wieder natürlich zu der Frage, man sieht es ja auch täglich, was können die Bürger tun, um ihren hoffentlich noch vorhandenen Wohlstand zu sichern? Du willst ja auch bald mit den Webinaren loslegen und da auch Rede und Antwort stehen.
Ja, wir sind wirklich dran. Das ist gut, dass du es ansprichst, weil wir wirklich viele Anfragen haben. Und wir wollen in Kürze jetzt Testläufe machen für die Webinare. Das klingt jetzt so großartig, weil das werden nur kleine, feine Gruppierungen sein, 30 bis maximal 50 Leute. Und leider hat sich alles ein bisschen verschoben, da sich ja die Ereignisse der täglichen Nachrichten so überschlagen, was das Finanzsystem insgesamt zum Beispiel angeht. Da bin ich ja dran und da kommt man einfach nicht so wahnsinnig viel. Hin und wieder bekomme ich natürlich Anfragen auch von unseren Hörern jetzt per Mail, ob ich jetzt schon Infos herausgeben kann. Ja, das geht aber dann eher nur schriftlich, sofern also konkrete Angaben zur eigenen Situation beschrieben werden, damit ich mir ein Bild machen kann, dann antworte ich schon.
Ja, bei mir kommen auch immer wieder Fragen von euch an, die ich natürlich alle brav an Andreas weiterleite. Und da gibt es ja doch einen Kern von sich meist wiederholenden Hauptfragen.
Ja, oft sind es ganz einfach Menschen oder Bürger, die zum Beispiel ihre Immobilien verkauft haben oder eine Firma oder was geerbt haben und nun einfach wissen wollen, wie kann man konkret vorgehen, um im Falle eines Crashs eben nicht zu den Verlierern zu gehören, also sein Vermögen wirklich zu sichern, wie ich immer sage, Pulver trocken halten und vor allem auch Strategien entwickeln, bei denen man jederzeit wieder an sein Geld rankommt, solange es noch gibt, nämlich dann, wenn man es noch braucht. Geld anlegen für längere Zeiten, das ist momentan der falsche Weg. Es muss alles sehr schnell gehen. Wir sind in einer Zeit, wo auch die Zeitqualität sich überschlägt.
Andreas, welche Risiken des Privatvermögens sind denn derzeit die größten, die drohen? Wir sprechen ja immer wieder über die drohende Bankenkrise. Es gab ja jetzt auch schon Anzeichen. Wir reden über die neuen Weltwährungsbemühungen, um den US-Dollar abzulösen. An welchen Merkmalen kann man denn erkennen, wann die Lage nicht mehr kontrollierbar ist?
Also genau genommen ist die Lage längst nicht mehr kontrollierbar. Das Finanzsystem will zurzeit mit Hochdruck daran weiterarbeiten, die digitalen Zentralbankwährungen voranzutreiben und bis dahin einen Crash zu vermeiden versuchen. Das wird nicht ganz einfach, aber ich glaube, sie sind sich selbst auch nicht sicher, dass es noch funktionieren wird. Wenn ich sehe, mit welchem Gegendruck momentan alleine die BRICS-Staaten an einer alternativen Währungsarchitektur arbeiten, dann erkennt man den Ernst der Lage für den Dollar. Man sollte hier begreifen, dass im Falle des Dollarzusammenbruchs die meisten Währungen wie Euro, Pfund, Yen und so weiter mitcrashen werden. Übrigens aktuell, habe ich gerade gelesen, soll auch der IWF voll geplündert werden. Auch das Gold des IWF soll geplündert werden im Rahmen eben halt der Klimanarrative, dieser Klimaerzählungen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man diese Organisation wie den IWF auch schon als aus meiner Sicht fast aufgegeben ansehen kann.
Ist das der Grund, warum die Zentralbanken, vor allem die im Osten, so nebenbei Unmengen an Gold kaufen?
Naja, da spricht sehr vieles für. Und ich glaube auch, dass die Zentralbanken dabei Schiffbruch erleiden. Also so unübersichtlich wie jetzt die Gemengelage ist, war sie noch nie.
Und wie wirkt sich die ganze beunruhigende Lage auf die Sparguthaben aus, auf die Anlagen der Bürger in Europa und vor allem in Deutschland? Und wieder die Frage, was kann man tun?
Naja, es ist halt nach wie vor in der Tat eine gefährliche Zeit. Und die Sparvermögen, die in vielen Investmentfonds schlummern, sind aus meiner Sicht hochgradig gefährdet. Lebensversicherung, Bausparverträge, all diese normalen Dinge, die sich die Menschen mühsam erarbeitet haben, sind betroffen. Auch die Kryptowährungen, da gibt es sehr viele Unbekannte, die man nicht kalkulieren kann. Und deshalb sind diese ganzen Anlagemöglichkeiten der Vergangenheit auch neu zu überdenken, da sie doch immer spekulativer werden zurzeit.
Und viele Menschen kaufen jetzt natürlich Gold, Silber, Platin, also Edelmetalle. Du bekommst ja auch immer wieder Anfragen. Und das wird jetzt auch erweitert. Immer mehr Menschen fragen nach der Tatsache, wie sinnvoll Diamanten zum Beispiel jetzt bei der Anlage sind.
Naja, da geht es um viele Dinge, auch vor allem, wie man optimal zum Beispiel auch in Edelmetalle investiert. Auch das ist ein ganz wichtiger Fakt. Also man sollte einfach genau wissen, wie man vorgeht. Natürlich kann man im Internet Anbieter von Edelmetallen oder auch Diamanten finden. Diamanten ist ein spezieller Bereich. Das ist so ein bisschen ein Airbag des Kapitals. Aber ich muss da wirklich wenn ausholen. Das kann man nicht mal eben so zwischen Tür und Angel erklären, was da eigentlich wirklich hintersteht. Aber oft sind die angebotenen Strategien, die man so findet im Netz, mehr werbemäßig aufgebauscht, was übrigens auch Geld kostet. Und die Produkte natürlich damit auch teurer werden. Aber auch die Beratungen selbst, die sehe ich manchmal doch als suboptimal an. Um es mal ganz vorsichtig auszusprechen, ist es mehr eine Verkaufe. Das Problem ist, dass viele Menschen gar nicht die richtigen Fragen formulieren können, weil sie von der Materie einfach keine Ahnung haben. Und deshalb möchte ich ja auch die Webinare anbieten, was in den nächsten 6 Wochen also losgehen wird, wo die Menschen konkret Fragen stellen können, deshalb kleine Gruppen, wo man dann auch gemeinsam Konzepte mehr oder weniger bespricht und dann auch erarbeiten kann.
Ja, du beantwortest ja auch so schon immer eine ganze Menge E-Mails, wenn es bei bestimmten Menschen brennt und man auch nicht warten kann oder will.
Ja, ich versuche es so viel zu beantworten, wie es geht. Vor allem geht es darum, jetzt geistesgegenwärtig zu agieren, also die Lage genau zu beobachten. Ich denke auch an die Fragen, die mich regelmäßig erreichen von Bürgern, die zum Beispiel auch Europa verlassen wollen und fragen, wohin denn überhaupt? Aber das ist wieder ein anderes Thema, was ich dann ebenfalls als Webinarthema dann einplane.
Ja, das war es eigentlich schon. Am Ende sind wir, aber ich möchte euch eine Meldung, eine schöne Meldung zum Schluss nicht vorenthalten, denn ich habe gerade mal geschaut, was die Bild-Zeitung so schreibt und da ist ein Riesenaufmacher. Die hatten ja auch sich nicht gerade zimperlich mit Til Schweiger auseinandergesetzt, aber da scheinen doch schon einige wütende Leser agiert zu haben, denn hier heißt es, Überschrift, geteilte Lesermeinungen zum Fall Schweiger. Wir haben wieder einen Kinski. Mit anderen Worten, das ist ja auch das gewesen, was so jetzt schon geraunt wurde. Klaus Kinski war dafür bekannt, dass er gerne einen gehoben hat und dann eben randaliert hat. Und hier heißt es bei der Bild-Zeitung, Deutschland diskutiert über den Fall Til Schweiger. Auch auf den Social-Media-Kanälen von Bild bewegen die Vorwürfe die User und spalten das Publikum. Und weiter heißt es, viele Kommentatoren halten zu ihm, kritisieren die aus ihrer Sicht teilweise vorverurteilende Berichterstattung von Medien. Andere fühlen sich in ihrer jahrelangen negativen Meinung über Schweiger bestätigt, scheinen aber nicht so viele zu sein. Und etliche User hegen Sympathien für ihn, weil er sich während der Corona-Pandemie gegen Maßnahmen der Regierung ausgesprochen hatte. Vielfach wird gemutmaßt, dass die Härte mancher Kritik auch mit seinen politischen Äußerungen zusammenhänge. Und dann hat die Bild-Zeitung eine Zusammenschau gebracht von diesen Aussagen. Da lautet zum Beispiel eine: Ich bin noch nie Fan von Schweiger gewesen, allerdings scheint er sich nicht verbiegen zu lassen, sagt, was er denkt und das auch sehr deutlich, finde ich gut. Und ein anderer schreibt, juhu, wir haben wieder einen Kinski. Zwar etwas kleiner und nuschelnd, aber alles geht nun mal nicht auf einmal. Und ein weiterer schreibt, ihr redet hier über einen Menschen. Ein bisschen mehr Respekt wäre klasse. Vielleicht ist er einfach nur erkrankt und keiner aus seinem Freundeskreis kümmert sich um ihn. Und so weiter. Das geht so fort und fort, Andreas. Da scheint doch auch in der Redaktion die Erkenntnis gekommen zu sein, wir können doch nicht so weitermachen, wie wir das gemacht haben.
Genau so sieht es aus. Also es ist ein ganz klares Indiz dafür, dass ein Shitstorm gegen die großen Zeitungen gelaufen sind, damit sie jetzt anfangen müssen, zurückzurudern. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, dass man sieht, wie die Menschen doch Einfluss üben können.
Ja, und einer schreibt noch, er hätte am besten etwas mit Lastenrädern gedreht, dann wäre ihm das nicht passiert.
Ja, genau so ist es.
Sehr schön, ihr Lieben, bleibt im geistigen Widerstand, angriffslustig, kühn, aber immer friedlich. Wir hören uns zum Abendgebet.
Genau, einen schönen ersten Restmai noch.
Restmai?
1. Mai ist der Rest vom 1. Mai. Ja, ist doof ausgedrückt, aber so ist es halt.
Ich finde, das ist interessant.
Ich komme halt vom Land, das ist eben so.
Manchmal riecht man's.
Ich weiß, da kann man sich nicht so ausdrücken und man riecht toll.
Ich habe mich dran gewöhnt.
Ich trinke jetzt einen Kaffee, reicht jetzt.